nicht so viel tun, ich habe die Vorarbeit schon geleistet, aber ich hoffe, dass eure Gedanken, eure grauen Zellen mitarbeiten heute Morgen, dass eure Ohren hören, auch dass eure Herzen verstehen. Und zwar nicht das, was ich sagen möchte, sondern das, was Gott euch wichtig machen möchte. Heute Morgen von sich, von seinem Wort, von dem Daniel, diesem unglaublichen Vorbild, das wir in der Bibel haben und von dem wir Treue lernen können bis ans Ende. Die Geschichte von Daniel im Kapitel 6 ist etwas langatmig, denn da wird die hebräische oder altorientalische Erzählweise praktiziert. Das heißt, da werden diese ganzen Gesetze immer wieder wiederholt und ganz ausführlich und dann noch einmal und noch einmal. Und das ist für uns Europäer etwas, die wir ungeduldig sind, zu langatmig. Und deshalb habe ich mir wieder jemanden zu Hilfe genommen. Und zwar jemanden, der mir helfen kann, diese Geschichte auf eine leicht verständliche Art euch rüberzubringen. Und das ist, so, ich klicke jetzt einfach schnell weiter, der Eckhard zu Nieden, der diese Geschichte aus dem Kapitel 6 von Daniel in Reimform, in Gedichtform zum Besten gegeben hat. Ich finde, er bringt es aber sehr gut auf den Punkt, genauso wie es in der Bibel steht. Und deshalb denke ich, dass das durchaus eine Alternative ist, um den Bibeltext trocken vorzulesen. Ja, Daniel, so ist es leider. Wer den Erfolg hat, hat auch Neider. Nun, die Erfahrung macht wohl jeder bei König Darius dem Meder. Warst du, trotz fortgeschrittenem Alter, der höchste Generalverwalter? Doch andere suchten Neid im Herzen, dich nun beim König anzuschwärzen. Sie suchten lang zu diesen Zwecken. Es hat doch jeder Dreck am Stecken. Es gibt doch keinen ohne Sünden. Wer gründlich sucht, wird auch was finden. Doch nichts war, keine Halbweltdame, Betrug nicht, keine Vorteilsnahme, auch nicht der winzigste Skandal. Na sowas, das ist doch nicht normal. Nun gut, hat Daniel wirklich keine Verfehlung, konstruieren wir eine. Sie beugten vor dem Herrscher sich, der König lebe ewiglich. Ach, welch ein Vorrecht ist's auf Erden, von Darius regiert zu werden. So klar ist das leider nicht allen. Drum sind wir auf den Plan verfallen. Du mögest ein Gesetz erlassen. Wir könnten es für dich verfassen. Wo jedem wird das Recht bestritten, von irgendjemand irgendwas zu bitten. Dir ganz allein in 30 Tagen mag seine Bitten man vortragen. Denn so erkennt der Dümmste gleich, nur durch den König sind wir reich. Gesetz der Perser und der Meder ist unauflöslich. Das weiß jeder. Und übertritt's ein böser Bube, so kommt er in die Löwengrube. Darius fühlt sich geschmeichelt, wie jeder, dessen ich gestreichelt. Durchschaute nicht die übles Treiben, macht nur, ich werde unterschreiben. Du hast zur Regel dir erhoben, es geht um Daniel, dreimal am Tage Gott zu loben. Du sangst dabei auf deine Knie und das bei offener Jalousie. Am Fenster nach Jerusalem, die Feinde konnten ganz bequem von unten sehen, wie du mit Beten des Königs Regel übertreten. Du ahntest bei der Regel zwar, dass sie für dich geschmiedet war, doch hast du nicht klein beigegeben. Wenn's sein muss, nehmt mir halt das Leben. Doch meinen Gott müsst ihr mir lassen. Nicht beten? Könnt ihr euch so passen. Was wäre denn ein Glaube wert, der sich in Krisen nicht bewährt? Ich tue für Darius meine Pflicht, doch über Gott steht er mir nicht. Der König hat dich wohl geliebt und war darum auch sehr betrübt, als ihm die Neider hinterbrachten, du würdest sein Gebot missachten. Trotz der Intrige, Neid und Tücke sucht Darius eine Gesetzeslücke. Doch das Gesetz war wasserdicht. Ach Daniel, das wollte ich nicht. Wir müssen das Gesetz erfüllen. Da unten schon die Löwen brüllen, die, das ist Absicht, dort im Graben schon lange nichts gefressen haben. Ach Daniel, schwer ist mein Herz, vielleicht geht's schnell und ohne Schmerz. So warf man dich hinunter schließlich, die Löwen, gar nicht sehr verdrießlich, begrüßten dich mit sanftem Schnurren, statt laut zu brüllen und zu knurren. Ihr ganzer Hunger schien verflogen, die Krallen waren eingezogen. Und mit den sammetweichen Tatzen, da streicheln sie wie Schmusekatzen. So hast du still die Nacht verbracht. Am nächsten Morgen um 7:30 guckt Darius noch im Nachtgewand, voll Sorge, übern Grubenrand. Oh, Daniel, du lebst ja noch! Schnell, Knechte, zieht den Armen hoch und werft dafür die Neider rein. Mich und die Löwen wird es freuen. Und betet Daniels Gott mit an, der so ein Wunder hat getan. Gott macht Geschichte. Das mächtige Weltreich der Babylonier existiert nicht mehr. Meder und Perser erobern gemeinsam Babylon und errichten ein noch größeres Reich, das künftig als persisches Weltreich in die Geschichte eingeht. Auch unter den neuen Herrschern ist Daniel ein geschätzter, zuverlässiger Mann. Als er das hohe Amt des Ministers unter König Darius antritt, ist er schon über 80 Jahre alt. Also vergesst bitte alle Zeichnungen von diesem Jungspund in der Löwengrube. Das war ein Opa in der Löwengrube, der Daniel. Er gefällt dem König, da Gott mit ihm ist. Darum möchte er ihn sogar über das ganze Königreich stellen. Und das wiederum gefällt den anderen Ministern und Statthaltern überhaupt nicht. Sie wollen Daniel irgendwie beseitigen und suchen einen Anklagegrund gegen ihn. Doch was stellen sie fest? Es ist eine Geschichte, die man ja noch aus der Kinderstunde kennt. Eine Geschichte, die eigentlich jeder kennt. Daniel und die Löwengrube. Es ist eine äußerst bekannte Geschichte. Und wir alle ziehen den Hut vor Daniel, weil wir ihn von der Bibel her kennen als einen untadeligen Menschen. Der hat ja nie irgendwas Schlechtes getan. Der hat da immer nur richtig reagiert und richtig entschieden und richtig gelebt. So kennen wir Daniel. Wer aber die Bibel genauer gelesen hat, der merkt, dass auch Daniel bei Gott um Vergebung seiner Schuld bittet. Der weiß, dass Daniel kein fehlerloser Mensch war, keiner, der über allen anderen steht. Er war auch ein Mensch, der Fehler gemacht hat, der Schuld hatte in seinem Leben und der damit zu Gott ging, um Vergebung zu bitten. Also ist Daniel eigentlich jemand so wie du und ich. Ein sündiger Mensch, der mit seiner Schuld zu Gott laufen darf. Und wir wissen natürlich immer, wie diese Geschichten hier ausgehen, dass die Löwen ihn eben nicht aufgefuttert haben. Aber stell dir vor, du wärst Daniel. Und du weißt nicht, ob die Löwen mit dir spielen oder ob du ihr Frühstück bist. Der Daniel hatte eine Entscheidung zu treffen, nämlich bete ich weiterhin bei offener Jalousie, dreimal täglich, sodass alle sehen können in Richtung Jerusalem. Muss man das denn so tun? Musste er nicht, oder? Stand nirgendwo im Gesetz geschrieben, dass Gott sagte, eines Tages, wenn ihr mal in die Gefangenschaft geführt werdet, dann betet dreimal täglich mit offenem Fenster nach Jerusalem. Steht nirgends in der Bibel drin. Das musste er nicht machen. Wirklich nicht. Er hätte sich herausreden können, hätte sagen können, ich mache die Jalousie halt zu. Oder ich bete halt mal 30 Tage lang nicht. Oder halt nur in Gedanken. Oder halt nur im Keller. Oder sonst irgendwie. Wäre möglich gewesen. Er wäre dadurch nicht schuldig geworden vor Gott. Er hätte dadurch nichts Verkehrtes getan. Gegen kein Gebot Gottes verstoßen. Stehen wir nicht auch oft vor solchen Entscheidungen? Ja, das sind so diese, wo wir sagen, ja, ich bin Christ, ja, aber man darf das nicht so streng sehen. Man darf ja nicht so fundamentalistisch sein. Man kann auch mal eine Notlüge haben, auch als Christ. So in dieser Gefahr, in dieser Entscheidung stehen wir manchmal. Bei mir persönlich ist das zum Beispiel unser VW Caddy. Vor einem Vierteljahr haben wir den gekauft, ein gutes Auto, leider nicht ganz so gut, weil er hat dieses Diesel-Update von VW bekommen und wir sind jetzt auch schon zweimal damit hängen geblieben. Das letzte Mal an meinem Geburtstag bei der Rückfahrt von der Nordsee. 5 Stunden extra, abschleppen, Werkstatt und so weiter. Es war ein toller Geburtstag, sage ich euch. Was mache ich mit dem Auto? Natürlich, ich bin ins Internet gegangen und habe mich informiert, was diese ganze Geschichte eigentlich alles bedeutet. Nun, VW spielt ein böses Spiel. Der deutsche Staat lässt mich da auch im Stich als Kunde, muss man leider sagen. Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich lasse das ganze Ding wieder wegmachen, damit der Motor wieder rund läuft und nicht mehr kaputt geht, und dann bin ich aber illegal unterwegs. Dann hat mein Auto eigentlich gar keine Straßenzulassung mehr. Dann darf ich das eigentlich gar nicht mehr öffentlich bewegen in Deutschland. Ja, aber wisst ihr, es ist doch VW schuld und nicht ich und so. Und man kann doch nichts anderes machen. Das muss ja auch nicht jeder wissen, die ganze Gemeinde. Ich muss ja nicht an die große Glocke hängen hier vor allem. Ich mache das halt nur für mich. Muss ja auch meine Frau nicht wissen. Versteht ihr, solche Gedanken kommen. Weil ich habe ja schließlich Geld gezahlt für das Auto und ich will das Auto ja weiterfahren, nicht gleich verschrotten lassen. Und ich denke, Mensch, Daniel, warum hast du nicht den Kompromiss gemacht? So ein bisschen. Ja, wäre doch nett gewesen. Warum musstest du standhaft bleiben und sagen, ich ziehe das durch? Daniel, er ist ein Mann, ein Mensch, den wir erleben als jemanden, der sein Herz an Gott hängt. Mit jeder Phase seines Wesens hat man den Eindruck, hängt er an Gott. Und das sind wir doch eigentlich als Christen auch, oder? Warum nennt man uns denn sonst Christen? Weil wir an Christus hängen, weil unser Leben Christus ist und nicht wir. Daniel, muss das denn immer so sein? Wir sehen, wie die Geschichte ausgeht. Und wir sehen, dass Gott diesen Löwen den Rachen zugehalten hat. Es war nicht Daniel, der großartige Held, sondern es war Gott, der diese Geschichte so zum Ende gebracht hat. Wir sehen das überall im Buch Daniel, auch mit der Freude von Daniel im Feuerofen zum Beispiel. Es war nicht sie, sondern es war Gott, der geholfen hat. Daniel, ganz am Anfang der Geschichte, der sich im Herzen vornimmt, ich werde mich nicht mit dem Götzenopferessen des Königs versündigen. Und es war Gott, der ihm hilft und der Freundin hilft. Es war nicht das Gemüse und das Wasser. Es war Gott, der ihnen einen Weg gebahnt hat, an den mächtigsten Könighof der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, mit wem man den heute vergleichen könnte. Daniel, vielleicht der Berater des Papstes? Oder ich weiß nicht, wer ist denn der mächtigste Mann der heutigen Zeit? Weiß man ja nicht mehr. Es geht ja alles wir und drunter und drüber. Aber wisst ihr, der Daniel, der war wer? Der war nicht irgendein armer Schlucker. Und das Interessante ist ja auch, dass Gott diesem Daniel und seiner Freundin Weisheit gibt. Und zwar 10-mal so klug wie alle anderen. 10-mal so klug wie alle anderen. Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn man einen IQ von 140 hat, was relativ hoch ist, und dann 10-mal klüger ist, ist man wie klug? Könnt ihr rechnen? Also 140 ist normal und wie viel ist 10-mal mehr? 1400. Habt ihr einen Menschen getroffen mit einem IQ von 1400? Dann wisst ihr, wer Daniel war. Und das war wegen Gott, nicht wegen sich. Natürlich seine Entscheidung, zu Gott zu stehen, klar. Aber Gott hätte das auch anders ausgehen lassen können. Die Freunde, als sie vor dem König stehen und sagen, König, wir werden uns nicht beugen vor dem Standbild. Und ob Gott uns vor dem Ofen rettet oder nicht rettet, das ist ganz egal. Gott ist Gott und wir stehen zu ihm. So haben sie argumentiert. Und sie hätten verbrennen können. Gott hätte es zulassen können. Hat Gott dann es nicht zugelassen, dass Menschen verbrannt sind, Christen, dass sie von Löwen zerrissen wurden? Doch. Den Ausgang kennen wir nicht. Keiner von uns. Auch Daniel kannte ihn ja nicht. Auch damals nicht. Den Ausgang, den haben nicht wir in der Hand. Aber was wir in der Hand haben, ist die Entscheidung, darf Gott meinen Ausgang bestimmen? Darf Gott mein Ende bestimmen? Will ich Gott treu sein bis ans Ende? Und diese Entscheidung ist schon ein Stück weit unsere Entscheidung, ja. Genauso wie das bei Daniel hier war. Der gesagt hat, und wenn sie das Gesetz gemacht haben, das ist ihre Sache. Und wenn der König meint, er müsste über Gott stehen, dann ist das des Königs Sache. Bei mir steht Gott an höchster Stelle im Leben. Und ich möchte mich nicht gegen Gott versündigen. Und mein Glaube ist ein Glaube, den ich lebe, Tag für Tag, und zwar offensichtlich. Das ist kein Privatvergnügen, Glaube. Glaube ist eine öffentliche Angelegenheit. Und dazu stehe ich. Und diesen Fundamentalismus hat sich der zweite Mann im Königreich damals geleistet. Er hat gesagt, König ja, aber König des Himmels ist immer noch einer. Das hat er sich einfach geleistet. Dazu stand er. Dieses Rückgrat hatte Daniel. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, bewundere ich ihn. Denn dieses Rückgrat habe ich, Paul Schuster, oftmals nicht. Und ich schäme mich dafür und es tut mir weh und es tut mir leid. Aber wiederum möchte ich auch lernen. Denn auch ein Daniel mit 80 Jahren hatte immer noch eine Lektion zu lernen. Er musste noch in die Löwengrube runter. Gott hätte sagen können, na du armer alter Greis, komm, da bei der Löwen ist ungemütlich, eine ganze Nacht lang da unten in diesem Loch. Hätte Gott sagen können, aber hat er nicht. Er musste da runter, auch mit 80 Jahren. Hat er immer noch eine Lektion zu lernen, eine Lektion des Vertrauens zu Gott. Gott, jetzt lassen die mich da los, ich plumps da rein oder sie haben ihn da reingeführt, ich weiß es nicht wie, vielleicht mit einem großen Schieber reingeschoben oder so. Und dann kam es drauf an, was passiert jetzt? Auch Daniel mit 80 Jahren musste immer noch eine Lektion des Vertrauens mit Gott lernen. Er hatte immer noch nicht genug gelernt für sein Leben. Gott macht Geschichte. Mit Jungen und mit Alten. Und das zu allen Zeiten, auch heute. Auch heute. Wisst ihr, Wunder, das ist ja ein Wunder, dass die Löwen den nicht aufgefressen haben. Wunder gibt es auch heute. Ich weiß nicht, ob bei dir, vielleicht kannst du eins erzählen oder zwei oder fünf. Aber wenn man sich heute umhört auf der ganzen Welt, wo Christen unterwegs sind mit Gott, dann hört man tausende Geschichten voller Wunder, wo es wirklich um Wunder geht. Die sind nicht natürlich, mathematisch, logisch zu erklären. Auch heute noch. Vielleicht erleben wir ein bisschen weniger Wunder hier bei uns in Rastatt, weil wir haben ja alles, wir brauchen keine Wunder mehr. Wir haben keine Löwen, wir haben ein fettes Bankkonto und damit brauchen wir quasi keine Wunder, oder? Wisst ihr, wo man Wunder Gottes braucht? Da, wo man sich so aus dem Fenster lehnt für Gott, dass Gott manchmal gar nicht anders kann, um als Wunder zu tun. Wisst ihr, Geschichten von Christen in Indien oder Pakistan oder Bangladesch oder wo auch immer? Da kann Gott nur durch Wunder helfen, da geht es nicht normal. Ja, bei uns kann Gott viel normal helfen, weil eben wir haben doch alles, wir können alles, meinen wir zumindest. Es gibt auch bei uns Wunder, keine Angst. Aber es gibt immer noch den gleichen Gott. Und es gibt auch immer noch die gleichen Wunder. Die Frage ist nur, ob Gott für dich das genau gleiche Wunder tun will wie für Daniel oder ob er bei dir ein anderes Wunder tun darf. Ob er deinen Ausgang bestimmen darf, ob du vom Löwen gestreichelt oder zerrissen wirst. Ob du sagen kannst, Gott, so wie du das machst, ist es richtig. Diese Entscheidung hat Daniel ja gefällt. Er hat gesagt, Gott, ich bete und so wie du das machst, so wird es dann schon richtig sein. Eine Entscheidung für Gott. Ich möchte mit euch, genau wie an der Gemeindefreizeit, ein paar Schlussfolgerungen aus diesem Text sehen. Und zwar die erste ist, Gott schützt die Seinen. Tut er das? Von manchen höre ich ein Ja, ein leises zumindest. Von manchen höre ich das nicht. Ich würde sagen, ja, Gott schützt die Seinen immer. Aber wie er das tut, ist Gottes Sache. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Schützt Gott die Seinen? Manchmal? Nur wenn sie besonders treu sind, besonders heilig sind oder so? Nein, wir lernen hier bei Daniel und bei seiner Freundin, dass Gott die Seinen schützt. Immer. Immer. Und es kommt zwischen den Zeilen zum Ausdruck. Gott redet eines Tages mit Daniel, also schickt zu seinem Boten zu Daniel und lässt ihm aber ausrichten, Daniel, du bist ein Vielgeliebter. Daniel, du bist mein Schatz. Ich sage das zu meiner Frau, mein Schatz. Nach 10 Jahren Ehe ist das ein bisschen abgedroschen, aber ja, ist halt, fällt mir nichts Besseres ein. Aber stell dir vor, Gott sagt zu dir, mein Schatz, du bist mein Schatz. Und er meint das ja auch so. Ja? Wir wünschen uns das manchmal von einem Menschen, dass er uns das sagt. Aber stell dir vor, Gott sagt das zu dir. Du bist mein Schatz. Was kann uns denn dann passieren, wenn Gott uns sowas sagt? Dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Wenn wir Gottes Schätze sind. Und das sind wir doch. Er hat doch das Kostbarste für uns bezahlt, was es überhaupt zu geben gibt. Also sind wir seine Schätze, immer noch. Genauso wie Daniel damals. Gott sagt auch zu dir, du bist mein Schatz. Und was heißt das, wenn wir Gottes Schatz sind? Na, das heißt, er lässt uns dann einfach laufen. Wir sind ihm ganz egal. Nie. Nie. Wenn jemand mein Schatz ist, dann will ich wissen, was der Schatz tut. Dann will ich, dass es dem Schatz gut geht. Dann werde ich diesen Schatz mit meinen Augen begleiten, mit meinen Ohren. Ich werde da sein, ich werde um ihn sein. So wird Gott auch uns als Schätze betreuen, auch hier auf dieser Erde. Gott schützt die Seinen, das tut er. Aber wie er das tut, das ist dann Gottes Sache. Auch das Zweite, dass Gott immer noch Wunder tut. Das hatte ich ja schon ausgeführt, ein klein wenig. Und ja, Gott tut immer noch Wunder, auch heute. Wir vergessen das manchmal, weil wir sie vielleicht nicht so erleben. Aber auch Daniel hat ja nicht am laufenden Band Wunder erlebt. Er hat mal in jungen Jahren eins erlebt, ja, 10-mal klüger. Er hat später erlebt, dass Gott ihm Träume gezeigt hat und die Deutung offenbart hat, ja. Er hat auch jetzt wieder ein Wunder erlebt, ja. Aber jeden Tag, jede Woche, jeden Monat? Aber Gott tut immer noch Wunder, auch heute. Ein drittes. Ein konsequentes geistliches Leben dient dazu, dass Gott bekannt wird. Ist genau dieser Punkt, den ich angesprochen habe. Warum betet der dreimal mit offenem Fenster? Der kann doch auch anders beten. Ein konsequentes geistliches Leben. Was bewirkt das? Dass Gott bekannt wird. Wollen wir das, dass Gott bekannt wird? Ja, wollen wir doch eigentlich, oder? Also lass uns auch dreimal täglich mit offenem Fenster beten. Also ich will jetzt keine Regel daraus machen, aber lass uns unseren Glauben öffentlich leben. Weshalb nicht? Wisst ihr, Glaube in Deutschland ist so sehr ins Private gerückt. Das ist so eine Privatangelegenheit. Das macht jeder für sich. Und was er glaubt, ist jedem selber überlassen. Das war nicht immer so. Und das ist auch heute auf dieser Welt nicht überall so. Es gibt Staaten auf dieser Welt, wo der Staat sogar seinen Leuten vorschreibt, was sie glauben sollen. Ja, Glaube ist eine öffentliche Angelegenheit und sollte erst recht für uns Christen eine öffentliche Angelegenheit sein. Wir sollten das leben dürfen. Wenn wir zum Arzt gehen, zu sagen, 4 Wochen Bronchitis, lieber Arzt, es gibt einen höheren Arzt und der wird ganz genau wissen, worum es eigentlich geht und warum ich jetzt 4 Wochen mich damit rumquälen muss. Das ist ein öffentliches Zeugnis, ein Glaube, der gelebt ist. Und was wird geschehen? Gott wird bekannt dadurch. Und wie selten machen wir unser Glauben öffentlich und könnten es aber. Es wäre so einfach. Es wäre gar nicht schlimm, es würde gar nichts passieren. Es würde uns auch keiner wehtun wahrscheinlich. Ab und zu mal einer auslachen, ab und zu. Die allermeisten würden mit offenem Mund dastehen und sagen, wow, das wünsche ich mir auch. Daniel erlebt seinen Glauben konsequent, auch öffentlich. Und es dient dazu, dass Gott bekannt wird. Am Schluss sagt der König nicht, wir müssen es jetzt alle so machen wie Daniel. Am Schluss sagt der König, der Gott Daniels, der ist der Größte und über ihm steht keiner. Der lebendige Gott wurde bekannt, wodurch? Dadurch, dass Daniel mit offenem Fenster gebetet hat. Im Dienst für Gott ist das Alter nie ein Hindernis. Es gibt diese Diskussion, mit wie vielen Jahren muss jemand aus einem geistlichen Amt in der Gemeinde ausscheiden, wenn er 80 ist, lieber Karl, muss er dann seine Ämter niederlegen, weil er dann einfach zu alt ist? Nein, bei Gott spielt Alter nicht so eine große Rolle wie bei uns. Das heißt, egal wie jung du bist oder egal wie alt du bist, ist ganz egal. Für Gott bist du immer ein kostbarer Schatz und Gott will dich gebrauchen. Im Dienst für Gott ist das Alter nie ein Hindernis und die Wichtigkeit einer tiefen Beziehung zu Gott. Es gibt keine Situation, in der sich ein Christ schmutzig machen muss. Das ist ein besonders wichtiger Punkt für mich persönlich. Diese Diskussion gab es auch schon in der Bibelschule. Gibt es für einen Christen immer nur einen geraden Weg? Oder gibt es Situationen, wo ein Christ auch mal lügen darf oder muss oder mal alle Fünfe gerade sein lassen muss? Und dann wird immer dieses typische Beispiel zitiert. Die Nazis klopfen an deine Tür. Hast du Juden versteckt? Darf ich lügen oder darf ich nicht lügen? Ich schütze damit doch andere Leben, oder? Wisst ihr, beides ist geschehen in der Nazi-Zeit. Christen haben gelogen. Naja, hat ihnen was gebracht? Ich weiß es nicht. Es gibt auch das andere Beispiel, dass Christen eben nicht gelogen haben, gesagt haben, ja, wir haben Juden versteckt. Und die Soldaten haben sie für Spinne erklärt. Naja, und sind wieder gegangen. Oder sie haben gesucht und haben sie nicht gefunden. Oder sie haben gesucht und haben sie gefunden. Wisst ihr noch, was ich am Anfang gesagt habe? Können wir Gott vertrauen, dass er auch das Ende richtig führt, und zwar so, wie er das will? Dass Gott für den Ausgang sorgt, so wie er das für richtig hält? Und dass es nicht meine Aufgabe ist, das Ende zu bestimmen. Kann ich das überhaupt? Was ist dann meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, genauso wie bei Daniel zu sagen, und ich stehe zu Gott und seinem Wort, und Gott sagt ganz klar, Lüge geht nicht. Auch in diesem Fall nicht. Und Gott wird, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, für den richtigen Ausgang sorgen, egal wie Gott das dann macht. Wisst ihr, diese Situationsethik, zu sagen, das kommt immer darauf an, ist eine ganz schlimme Ethik, eigentlich. Denn es kommt nicht immer darauf an. Es gibt einen Maßstab und der ist Gottes Wort. Und der gilt für alle Zeit. Und Gott wird sich zu seinem Wort stellen, nicht zu der Situation, in der ich stehe. Zu seinem Wort, in dem er versprochen hat, er wird bewahren. Er wird zu seinem Wort stehen, dass die Versuchung eben nicht so groß ist, die er mir ins Leben schickt. Dass er mich retten wird aus Not, so wie er das möchte. Ich denke, es gibt keine Situation, wo wir sagen, also da muss ich jetzt wirklich alles mal außen vor lassen, die ganze Bibel mal, und da muss ich jetzt selber durch. Ich denke, dass auch, und gerade wenn es ganz schwer wird, Gott immer noch zu seinem Wort steht. Und wir deshalb auch zu Gott stehen können. Mit aller Wahrheit, mit aller Konsequenz, was das mit sich bringt. Es gibt keine Situation, in der sich ein Christ schmutzig machen muss. Vielleicht bist du nicht ganz einverstanden. Lass uns diskutieren hinterher über diesen Punkt. Es gibt natürlich viele verschiedene Beispiele, über die man diskutieren kann. Aber in der Bibel sehen wir, auch gerade hier bei dem Daniel, dass es sich für den Daniel gelohnt hat. Es hat sich wirklich gelohnt, nicht zu lügen, keinen Kompromiss zu machen, sondern gerade zu stehen auf dem, was Gott gesagt hat, sich auf Gott zu berufen, sein Leben wirklich an Gott abzugeben. Jetzt kommt ein schöner Punkt, der vorletzte, nämlich ein Gläubiger in der Löwengrube mit Gott ist glücklicher als ein Gottloser im Palast. Ein Gläubiger in der Löwengrube mit Gott ist glücklicher als ein Gottloser im Palast. Das wird eine der Fragen sein, die ich Daniel im Himmel stellen werde. Daniel, was hast du gemacht in dieser einen Nacht? Hast du geschlafen? Vielleicht? Und der König, der reichste Mann, der sicherste Mann, dem konnte keiner was anhaben, der konnte nicht essen, der konnte auch nicht schlafen. Obwohl er alles hatte, was er wollte. Merkt ihr diesen Kontrast? Mit wem möchte ich denn tauschen? Mit dem König oder mit dem Daniel? Wir Menschen sind leider so auf die Bequemlichkeit gepolt. Wir möchten gern so ein komfortables Leben haben. Ja, das ist ja auch was Schönes. Aber vor lauter Kompromisse mit komfortabel sitzen wir eines Tages dann gottlos im Palast, statt mit Gott in der Löwengrube. Und deshalb erleben wir dann auch kein Wunder. Der König hat ja kein Wunder erlebt, also nicht er persönlich an seiner eigenen Haut. Er hat es nur mitbekommen von anderen. Was? Der Daniel darf Wunder erleben und ich nicht? Ja, selber schuld. Ein Gläubiger mit Gott in der Löwengrube ist glücklicher als ein Gottloser im Palast. Ja, es gibt Dinge, die wir dann auf dieser Erde vielleicht nicht genießen können, weil wir eben keinen Kompromiss machen, weil wir uns eben ganz auf Gottes Seite stellen. Aber wir werden zum Schluss lachen. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und das ist für mich eine Riesengenugtuung, in allem Leid, ach, was habe ich schon zu erleiden, aber in allem Leid und Schweren dieser Welt, das uns manchmal so betrifft, wo ich denke, aber zum Schluss lache ich. Und der, der hier der fetten Porsche gefahren hat, na, der hat da nichts mehr. Der kann ja auch nicht mitnehmen in den Himmel. Der ganze Spaß auch nicht. Das Glücklichsein, das er hatte, auch nicht. Wisst ihr, wir Christen, wir leben genau von dieser Perspektive, dass wir zum Schluss lachen werden. Und wie? Das hat Gott uns versprochen. Und das war im Prinzip ja auch diese Motivation für Daniel. Denn stellt euch mal vor, der hat jetzt 80 Jahre gelebt, hat 3 oder sogar 4 verschiedene Könige erlebt, hat sich aufgeopfert und denen gedient und gemacht und getan und sonst irgendwas, Wunder mit Gott erlebt. Und jetzt am Ende seines Lebens, jetzt wird er von Löwen gefressen. Das ist doch nicht schön. Also meinen Feierabend habe ich mir anders vorgestellt. Also man will doch dann zumindest so ein glückliches Alter und die Enkel und Gott ist auch im Alter immer noch derjenige, der unser Glück bestimmen darf. Und es auch will und es auch kann. Und wir leben ja nicht für dieses vergängliche Glück auf dieser Erde, oder? Also wer das tut, ist natürlich selber schuld. Aber als Christen leben wir doch für das unvergängliche Glück, dass wir eine Ewigkeit lang genießen dürfen, eine Ewigkeit lang lachen. Und das wird kein Lachen sein, sondern mit einer halben Trauerträne. Nein, es wird jede Träne abgewischt werden. Es wird uns gar nicht mehr jucken, was vorher war. Es wird uns gar nicht mehr bekümmern, was wir alles durchgemacht haben, vielleicht früher. Und was es uns gekostet hat. Ach, so viel hat es mich gekostet, so viel Zeit meines Lebens. Und nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Und noch ein letzter Punkt. Alle, auch du, wirst mit Löwen konfrontiert. Das heißt, dass wir in unserem Leben alle mit Entscheidungen zu kämpfen haben, mit Schwierigkeiten zu tun haben, die sind nicht einfach mal so mit links zu nehmen. Sondern da geht es so ein bisschen durch, da muss man sich durchbeißen, da muss man irgendwie, das sind Zeiten, auf die freut man sich nicht. Die hat man sich nicht selber ausgesucht. Oder die Menschen, die einem da als Löwe über den Weg laufen, die einen auffressen wollen, die einem böse sind. Wir lesen in 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Teufel umherläuft wie ein brüllender Löwe. Aber wenn wir den hören, natürlich gehen wir weg. Natürlich rufen wir die Polizei an, die sollen den einfangen. Ein Bibelschullehrer hat mal gesagt, der Teufel läuft eher so rum. Wie so eine Schnake. Die kennen wir hier gut in der Rheinebene. So kommt der Teufel manchmal so leise. Bzz, bzz. Ach, schon wieder eine Schnake. Komm, lass sie. Bzz, bzz, bzz. Oh, Schnaken sind schön. Ich mag Schnaken. So kommt der Teufel. Wisst ihr? Er nimmt den kleinen Finger, am Ende hat er die ganze Hand. Und er spielt mit uns. Aber was ist das Ende? Das Ende ist, dass er uns verschlingt. Dass wir aufgefressen sind. Alle werden mit Löwen konfrontiert. Alle. Egal, wie klein oder wie groß du bist, egal, wie bedeutend oder unbedeutend, ob du bei einem König angestellt bist oder als Putzfrau, ist ganz egal. Jeder von uns hat seine Löwen, denen er auf den Leim gehen könnte. Oder du sagst, nein, meine Löwen hat Gott besiegt, schon lang. Und wenn ich in die Grube geworfen werde, dann werden das Schmusekatzen sein. Die werden das Maul halten müssen. und ich werde mit Gott weitergehen. Sei treu bis zum Tod. Treu bis ans Ende. Diese Treue, wenn die nur an uns Menschen hängen würde, dann hätten wir verloren. Denn wann sind wir denn schon treu? Wir brauchen nur die Ehen anzugucken, wo man sich ja wirkliche Treue geschworen hat, bis ans Lebensende. Und irgendwie klappt es nicht, bei vielen nicht. Und auch kleinste Treueversprechen, die wir geben, ja, ich rufe dich nächste Woche an, auch die brechen wir. Sind ja gar nicht so, muss man gar nicht so viel investieren, um das zu halten. Und doch sind wir oft so treulose Tomaten. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Treu ist aber der Herr. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Ja, das ist Gottes Versprechen, das wird er. Und er ist treu. Ja, wie treu ist er? Wie treu ist Gott? Wenn ich jetzt von meiner eigenen Treue ausgehe, muss ich sagen, Gott ist so lange treu, solange der andere keine Mist macht. Wenn der sich mal daneben benimmt, dann kriegt er, was er verdient hat. Ist Gott so treu? 2. Timotheus 2, Vers 13. Und das ist ein Bibelvers, den muss mir mal jemand erklären. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Ja, was hat er davon? Was hat Gott davon? Ich bin untreu und er bleibt trotzdem treu? Wie kann das sein? Ist doch unlogisch. Es ist doch. Also das muss ich wirklich sagen, diesen Bibelvers verstehe ich nicht in voller Tiefe. Wie kann Gott immer noch treu sein, obwohl ich untreu bin? Aber er ist es. Die Bibel sagt es. Zumindest muss ich sagen, da steht es schwarz auf weiß da. Ich will das gerne als Wahrheit nehmen. Jawohl, so ist es. So ist Gott. Gott ist treu. Egal, wie ich bin und was ich bin. Und diese Wahrheit, glaube ich, müssen wir uns manchmal stark verinnerlichen und sagen, Herr, wie oft bin ich dir untreu? Was habe ich schon wieder getan? Und da muss ich nicht Gott anbetteln und sagen, Gott, kannst du mir noch mal verzeihen? Nein, nein, wenn Gott treu ist, dann darf ich sagen, Herr, danke, dass du mir noch mal vergeben hast. Es beschämt mich zutiefst, es ist ja peinlich, ich komme schon zum zigsten Mal mit der gleichen Geschichte zu dir. Aber wie treu bist du? Immer noch, immer noch. Als Mensch wären wir schon längst davongerannt. Schon längst. Gott ist immer noch da. Und die Vergebung ist auch noch da. Und er ist treu und bleibt auch treu. Dieser Zug von Gott, diese Treue Gottes, ist mir persönlich etwas enorm Wichtiges. Denn ich als Versager weiß nicht, was ich sonst machen könnte. Wisst ihr, ich gebe meiner Frau ein paar Chancen, meinen Kindern auch ein paar. Aber irgendwann ist die Geduld doch vorbei. Also irgendwann muss der das doch mal gelernt haben. Und wenn ich mir jetzt so mein Leben ansehe, 40 Jahre gelebt, wie oft war ich Gott untreu? Also 1000 Mal reichen bestimmt nicht. Und Gott ist immer noch treu, immer noch. Und wenn ich mir jetzt sehe, wie viele Millionen Menschen es gibt, Christen, die Gott auch genauso ähnlich vielleicht untreu sind, wie ich das bin, und Gott ist immer noch treu, immer noch. Auch für alle Millionen Christen, die es gibt. Wie ist Gott treu? Gott ist treu und er bleibt treu. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Deshalb noch als letzter Zuruf, sei treu, auch du, auch ich. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wie? Treu bis zum Tod und dann leben? Sei treu bis zum Tod. Und das bedeutet für dich das volle Leben. Davon bin ich völlig überzeugt. Das war Daniel. Und das können wir von ihm lernen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, treu zu sein, denn Gott ist treu. Und von ihm wollen wir auch Treue lernen. Amen.